Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu einer Einführung zu unserem ersten Donnerstagskonzert in dieser Saison am 10. November im neuen, glanzerstrahlenden großen Saal des Mozarteums. Am Pult wird Konstantinos Karidis stehen, einer der bedeutenden Dirigenten unserer Zeit, ein Charismatiker, den auch unser Orchester sehr liebt und auch das Publikum. Als Solist wird auftreten ein Local Hero, wie man so sagt, nämlich Benjamin Schmidt. Er ist allerdings weit mehr als eine lokale Größe. Er gehört zu den wirklichen Weltklasse-Geigern der Gegenwart. Und das mit einem Programm, welches unter dem heimlichen Titel steht, Griechenland. Charles Ives steht da zwar am Beginn, der amerikanische Visionär der Moderne, der von 1874 bis 1954 gelebt hat und als alter Mann noch ein wenig miterleben konnte, wie er entdeckt wurde. Charles Ives, Sohn eines Blasmusikkapellmeisters der Army in den USA, ist musikalisch aufgewachsen, er war Organist, er hat komponiert Lieder, Kammermusik, auch schon Orchesterwerke, Orgelstücke und er hatte so gut wie keinen Erfolg. Man hat ihn zwar ein wenig gespielt, aber eher die Nase gerümpft über ihn. In der Umgebung, in der er sich befand, so um 1900 herum, war seine Musik ganz erschreckend modern. Wenn man heute diese Stücke hört, dann fragt man sich, warum denn wohl? Denn sie klingen für uns heutige ganz wunderbar lyrisch und oft romantisch. Aber er hat vor allem mit Formen experimentiert und er hat es zum Beispiel zustande gebracht, zwei Orchester gleichzeitig spielen zu lassen, allerdings unterschiedliches und ähnliches mehr. Und das hat keinen großen Anklang offenbar gefunden in einem Amerika, welches damals gerade das Aufblühen der Show und des Musicals und der Music Hall erlebt hat. Und so waren seine Werke lange Zeit mehr oder weniger in der Schublade. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie Leute wie Leonard Bernstein entdeckt, haben festgestellt, dass es sich hier um einen der bedeutendsten amerikanischen Komponisten handelt und haben sie dann zur Aufführung gebracht. Charles Ives war zu dieser Zeit ein sehr wohlhabender, pensionierter Direktor einer der größten Versicherungsgesellschaften der Welt. Er hat beschlossen, nur mehr als Hobby zu komponieren nach einiger Zeit und wurde auch im privatwirtschaftlichen Bereich ein sehr erfolgreicher Mann. Hymn, das ist ein Largo Cantabile für Streichorchester aus dem Jahr 1904. Eine für uns heute wirklich balsamische Musik aus einem frühen Streichquartett gewonnen. Ives verwendet hier Kirchenlieder. Das Ganze hat einen sehr pastosen Hintergrund und zum Streichorchester tritt auch noch ein Solo-Cello hinzu. Ein schönes, stimmungsvolles Stück. Interessanterweise der Überlieferung nach für den Vorabend von Halloween gedacht. Nun ja, Halloween haben wir, wenn das Konzert stattfindet, schon hinter uns. Anno 1904 kannte das bei uns noch niemand. Mittlerweile ist dieses auf uralte irische Feste zurückgehende Fest auch hierzulande vor Allerheiligen ein Fixpunkt im Jahr geworden, vor allem natürlich für die Jugend. Auf diese Hymne von Charles Ives, also eine Hymne, ein Hymnus, ein Hymnos, das wäre vielleicht hier die Verbindung zu Griechenland, folgt dann ein Stück, welches die Griechenland-Begeisterung des Komponisten spiegelt, nämlich des Komponisten Leonard Bernstein. Die Serenade oder Serenade nach Platons Symposion. Platon, der Urheber, eigentlich der Begründer nach Sokrates, von dem aber keine Schriften erhalten sind, nach Sokrates, der Begründer der abendländischen Philosophie in der griechischen Antike vor weit über 2000 Jahren. Wenn man dieses Symposion oder auch Gastmahl heutzutage liest, dann stellt man fest, dass da vieles drinsteht, was auch uns noch durchaus trifft, was uns nachdenklich stimmt, was uns manchmal auch bewegt. Also die Kostüme haben sich geändert, die Kommunikationsweisen haben sich geändert, aber die Menschen sind letzten Endes in den letzten 2500 Jahren dieselben geblieben. ein Symposium, wie gesagt, es wird mitunter auch als Gastmahl übersetzt und das stimmt eigentlich, denn wortwörtlich bedeutet Symposium eigentlich gemeinschaftliches Trinken. Aber bei diesem gemeinschaftlichen Trinken hat man philosophiert, hat man diskutiert und da haben sich lauter berühmte Leute von damals getroffen, die im Symposium auch eine Rolle spielen. Einige davon kennt man auch heute noch recht gut. Das sind Phödros und Pausanias zum Beispiel, die sind weniger bekannt heute. Die haben bei Bernstein ein Lento Allegro bekommen, Lyrik und Dramatik sozusagen im Widerstreit. Dann im zweiten Satz die Suada des Aristophanes. Und den kennen Sie wahrscheinlich, weil seine Komödien wie Lysistrata oder Die Vögel werden ja auch heute noch am Theater gespielt. Er war der Satiriker unter den großen alten griechischen Dramatikern. Und er erzählt hier laut Bernstein Gute-Nacht-Geschichten über die Mythologie der Liebe. Die Geige erzählt ihn natürlich, vor allem die Solo-Geige. Dann kommt im dritten Satz der sehr lebhafte Eryximachos mit einem Scherzo presto. Dann folgt Agathon im vierten Satz, Klangpoesie, ein Verweis auf Beethoven, den Bernstein ja besonders geliebt hat. Und das spannt auch einen Bogen zum letzten Stück dieses Programms. Und eine schöne Meditation und schließlich Sokrates und Alkibiades, also der alte Sokrates, der ja ein tragisches Ende finden wird, wie wir wissen, und der junge Alkibiades, der als Politiker realisieren wird, aber auch eher elend zugrunde gehen wird, alles geschichtliche Persönlichkeiten, treten hier als Jazzer in Erscheinung. Rhythm it is. Das ist die Conclusio aus dem Symposium des Platon. Wahrscheinlich haben sie zu diesem Zeitpunkt auch schon entsprechend dem Alkohol zugesprochen und tanzen ganz einfach fröhlich. Und was damals wahrscheinlich Vorläufer von griechischen Volkstänzen von heute waren, das ist heute eben auch der Jazz. Bernsteins Stück ist ein ganz besonderes Werk, ein Stück, das eigentlich zwischen den Genres sich bewegt. Es ist ja nicht als Violinkonzert bezeichnet, obwohl es eigentlich eines ist. Es ist bezeichnet als Stück für Solovioline, Harfe, Schlagzeug und Streichorchester, geschrieben 1954 und uraufgeführt vom großen Isaac Stern, dem es auch gewidmet ist, in Venedig. Das Wichtige für Bernstein, der sich nicht viel über die analytischen Hintergründe dieser Musik geäußert hat, das hat er eigentlich überhaupt selten getan. Ihm war es vor allem wichtig, dass die Musik ins Herz der Zuhörenden trifft. Im Hintergrund stehen Diskussionen über die Liebe. Erwarten Sie sich jetzt nicht ein Stück, in dem philosophische, geniale Gedanken musikalisch paraphrasiert werden, sondern erwarten Sie sich ein Stück, in dem wir in eine Traumwelt fast eintauchen, die irgendwie zwischen den Zeiten schwebt, zwischen der Antike und dem Swing. Ein Stück, welches einen ganz besonderen Platz im Repertoire hat. Wir bleiben in Griechenland, kommen zu Nikos Kalkottas und über den wissen Sie sicherlich weniger als über Bernstein oder gar Beethoven, darum ein bisschen was über sein Leben. Dieser Nikos Kalkottas, auf der Insel Euböa geboren im Jahr 1904, in Athen gestorben 1949, ist der bedeutendste griechische Komponist des 20. Jahrhunderts. Das wussten aber die Leute nicht und die Griechen schon gar nicht. Wir fühlen uns hier ein wenig an Charles Ives und sein Schicksal erinnert. Kalkottas war allerdings als Versicherungsmanager völlig unbegabt und brachte sich als Geiger und Unterhaltungsmusiker durch, eher mit Ach und Krach. Dabei hatte er sehr erfolgreich begonnen, schon als Kind hochbegabt, spielte er bereits mit 7 Jahren die Geige, studierte dann zunächst in Athen und lebte dann von 1921 bis 1933 in Berlin, wo er ab 1927 Meisterschüler von Arnold Schönberg war. Arnold Schönberg hat ihn auch sehr, sehr geschätzt und Kalkottas hatte mit den Stücken, die er damals komponiert hat, durchaus auch Erfolg in Deutschland. aber diese Stücke sind kaum erhalten. Er hat sie bei seiner Abreise aus Berlin 1933, was wohl auch mit der Machtübernahme der Nazis zu tun haben wird, hat er sie in Berlin zurückgelassen, wollte später zurückkehren, das ist ihm nie mehr gelungen und ein Großteil dieser Stücke ist bei den Angriffen auf Berlin im Zweiten Weltkrieg verbrannt und zugrunde gegangen. Er ging dann nach Athen zurück und hat dort weiter komponiert. Und zwar eine Musik, die sich der Einordnung in irgendeiner Schublade so gut wie komplett entzieht. Er komponierte nämlich in zwei Stilen, die er manchmal ganz originell miteinander verbunden hat. Er hat von Schönberg zwar die Zwölftontechnik übernommen, allerdings nicht so konsequent ausgeführt, sondern immer wieder mit Lyrismen, auch mit tonalen Einschüben verbunden. Man könnte ihn ein wenig mit Alban Berg vergleichen, der das ja auch getan hat. Aber bei Skalkottas kommt natürlich der griechisch-folkloristische Hintergrund dazu, der für sein Werk sehr bedeutend war. In den meisten dieser Stücke, es gibt eine Sinfonietta für Streichorchester, es gibt einige kleinere Orchesterstücke, es gibt Ballettmusiken, spielt das eine Rolle? Nicht in allen. Manchmal spielt auch ein wenig die andere Moderne der Zeit hinein. Immerhin war er als junger Mensch auch in Paris gewesen und hatte Kontakt noch gehabt zu Camille Saint-Saëns, der erst 1921 verstorben ist. Da lebt dieser Nikos Kalkottas in Athen, kein allzu guter Boden für eine klassische Musikerkarriere, die Oper kaum existent, das Konzertleben im Vergleich zu Mitteleuropa eher wenig. Es gibt zwar das Athener Staatsorchester, es gibt auch ein Konservatorium, beherrscht von einigen würdigen alten Herren der sogenannten ionischen Schule in Griechenland, welche alles Moderne ablehnen und bei denen Skalkottas sowieso keine Chance hat. Und er geigt in Lokalen, er geigt auch in den zweiten Geigen des Athener Staatsorchesters, aber er verdient gerade genug, um halbwegs überleben zu können. Eine Ehe ist zerbrochen und eigentlich ist er eine tragische Figur geworden. 1949 stirbt er an einem Herzleiden. Er ist kaum bekannt. 36 griechische Tänze hat er komponiert für Orchester und 5 griechische Tänze für Streichorchester in der Zeit zwischen 1931 und 1936. Die hat er offenbar nach Athen mitgenommen. Diese Werke bilden den ausschlaggebenden Punkt zu seiner Entdeckung, denn sie wurden in den 50er Jahren in Deutschland wieder aufgeführt und auch schon aufgenommen von Walter Göhr, einem emigrierten Komponisten aus Deutschland, auch in London wieder populär gemacht oder überhaupt erst populär gemacht. Und von dort dann gingen sie zurück in die Heimat, sozusagen nach Griechenland, und eine ganze Reihe jüngerer griechischer Dirigenten, darunter eben auch unser Konstantinos Karidis, nehmen sich nun um sein Werk an. Es gibt auch schon CD-Aufnahmen, die sehr empfehlenswert sind, leider noch keine von Karidis, aber kann ja noch werden. Und man entdeckt dabei eine eigentümliche Musiksprache, die im Konzert der europäischen Länder sozusagen gefehlt hat, denn nennen Sie mir einen berühmten griechischen Komponisten aus der Zeit vor Skalkottas. Es gibt einen, Spiros Samaras, der war aber eigentlich mehr ein italienischer Verismo-Opernkomponist. Wir hören diese 5 griechischen Tänze für Streichorchester. Das ist mitreißende Musik, irgendwie verwandt mit den slawischen Tänzen eines Antonín Dvořák. Es ist einfach wieder ein Musiker, der die Tänze seiner Heimat entdeckt und in klassische Formen bringt. Und wenn Sie die Titel dieser Tänze lesen, dann werden Sie Epirus entdecken und Kreta und Arkadien. Und es sind einfach Tänze, die aus den verschiedenen griechischen Regionen stammen. Zum Abschluss des Konzerts, wenn das Programm so bleibt, ist noch eine Zeit lang hin, also verzeihen Sie es mir, wenn da vielleicht noch etwas umgestellt wird. Jedenfalls gibt es dann noch Ludwig van Beethovens 4. Symphonie. Und da springen wir zurück in das Wien des Jahres 1806. Irgendwann in die Zeit zwischen der Eroica, der 3. Symphonie und der sogenannten Schicksalssymphonie der fünften. Da gilt diese vierte als eine Art Atemholen, ja, als eine Art Rückbesinnung. Beethoven befindet sich hier formal sehr deutlich auf Joseph Haydns Spuren, ein wenig auch auf denen von Wolfgang Amadeus Mozart. Und vielleicht hat das Schumann dazu veranlasst, von einer schlanken griechischen Maid zu sprechen. Es gibt natürlich keine Hinweise auf irgendwelche griechischen Musikeinflüsse in dieser Musik, aber man darf nicht vergessen, das war eine Zeit, in der die Antike durch die Weimarer Klassik ganz besonders hervorgehoben wurde. Denken Sie an Johann Wolfgang von Goethe, und sozusagen auf ein Podest gehoben wurde, auch durch den Altphilologen Winckelmann, der damals eine bedeutende Persönlichkeit war, durch die Brüder Humboldt und so weiter. Also man träumte von einer edlen Antike. Man entdeckte auch vieles aus der Antike neu, manches davon richtig neu, manches hat sich als Irrtum mittlerweile erwiesen, und vor allem die edle Einfachheit und schlichte Größe ist natürlich sehr zu hinterfragen. Aber die Antike war damals sehr, sehr modern, und eine Symphonie, die sozusagen auf die ältere Symphonie zurückweist, die passt da natürlich wunderbar hinein, und auch Schumann war noch begeistert von diesen weißen, griechischen, schönen Menschen, die als Statuen überliefert sind und die eigentlich im Original ziemlich bunt gewesen sind, wie man heute herausgefunden hat. In Wirklichkeit ist auch Beethovens Vierte eine bunte Symphonie, und wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Werk damals als aufregende neue Musik empfunden wurde. Ebenso wie auch die Eroica zuvor schon. Und es hat zum Beispiel ein Kritiker geschrieben, das ist ein Stück, das hat nur Beethovens fanatischesten Anhängern gefallen. Nun, das sind so Formulierungen, die kennen wir vielleicht aus Kritiken über Uraufführungen der Avantgarde-Musik der 50er und 60er Jahre oder auch noch mancher Musik von heute. Also es ändert sich eigentlich nichts in der Musikgeschichte. Es gibt immer wieder eine neue Musik, die teilweise das Publikum verstört, die dann aber irgendwann zur klassischen Musik wird. Die üblichen vier Sätze, ein Allegro vivace, beginnt das Stück voller Kraft und Poesie. Adagio, ein erzählerischer, erzählender Satz sozusagen. Die Geschichte, die müssen wir uns selber denken. Und voller Fantasie, ein Menuett, das schon etwas mehr ein typisches beethovensches Scherzo ist. Aber in der Mitte ein Trio voller Tanzgrazie, nahe bereits an einem typischen Ländler, also jenem Tanz, der dann zum Walzer führen wird und zum Jahrhundert des Walzers, den hat auch Beethoven schon ein wenig vorweggenommen. Ein Allegro vivace, keck und lebensbejahend, voller Vitalität. Es war die Zeit, in der Beethoven an eine unsterbliche Geliebte Briefe richtet. Mehrere Damen kommen dafür, ja, zur Geltung oder werden dafür zur Geltung gebracht. Man weiß nicht genau, wer wirklich diese unsterbliche Geliebte war. Wahrscheinlich eine Frau Josephine Brunswick. Es wurde nie etwas aus dieser Beziehung, aber er war zeitweise offenbar glücklich, beziehungsweise können wir nicht sagen, können wir nicht wissen, was damals stattgefunden hat und was nicht. Auf der anderen Seite aber ein Mensch, der schon sehr unter seinem zunehmenden Gehörleiden gelitten hat, welches dann auch für seine Werke sehr bestimmend wurde. Also er wurde immer schwerhöriger und schwerhöriger. Er konnte nur mehr mit Mühen selbst spielen und vor allem dirigieren. Das mussten schon Subdirigenten dann übernehmen, die sozusagen an seiner Seite gestanden sind, weil er einfach nicht mehr genug gehört hat. Und in dieser Situation, auf der einen Seite der Traum von einem letztlich unerfüllbaren Liebesglück, auf der anderen Seite eine wirklich schwere und ihn auch als Künstler schwer bedrohlichen Krankheit, schreibt er eine im Grunde fröhliche und lebensfreudige Symphonie. Ich wünsche Ihnen ein schönes, packendes und auch unterhaltsames Konzert mit ein wenig griechischen Urlaubsfreuden.